Die Kinder sind gerade erstmal aus der Schule, da sind die Eltern schon krank. Und das stellt eine ganz große Belastung dar. Und diese Lebensphase zum Beispiel auch stärker in den Blick zu nehmen, Angebote zu schaffen, da zu unterstützen, das ist, glaube ich, etwas, wo Unternehmen sich zukünftig noch profilieren können, sozusagen, wenn sie da kluge Angebote schaffen.
Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und heute habe ich zu Gast Dr. Dorothee Wilm von der HSBI. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Freut mich, hier zu sein.
Sehr schön. Du, wir wollen ja heute über Trends im Personalmanagement sprechen. Und da legen wir auch gleich mit los. Natürlich starten wir wie immer mit unseren 6 Fragen zum Einstieg. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
In Bielefeld tatsächlich und ganz konkret in Bielefeld-Senne.
Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
Ich bin promovierte Wirtschaftssoziologin.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Okay. Heute bin ich beruflich.
Ich bin aktuell Vertretungsprofessorin für den Bereich Personalmanagement und Organisation an der Hochschule Bielefeld.
Auch nochmal ein gutes komplett auszusprechen, merke ich auch gerade, HSBI ist halt schon so vertraut, obwohl es ja gar nicht vor gar nicht so langer Zeit erst umbenannt wurde.
Ja,
ne?
Von der ein gutes Jahr ist es jetzt genau umbenannt, ein bisschen länger, ja.
Ja, gut, dass du es nochmal so sagst. Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal...
Ja, zur Hochschule kommen, ne? Die Hochschule mal von innen sehen, den Campus besuchen. Also das ist wirklich sehenswert. Es gibt den Tag der offenen Tür. Im Mai ist der immer. Das ist ein ganz schönes Fest für die ganze Familie. Und ich finde auch überhaupt der ganze Campus mit der Uni, da wird ja ganz viel gebaut und da passiert total viel. Das ist wirklich spannend, sich anzugucken.
Ich durfte ja letztens auch mal da sein und einen Vortrag dann bei euch halten. Super modern, total schön. Also
genau, echt. Das sagen nämlich immer alle Gäste, die ich so mitbringe in die Hochschule. Das ist, genau, ich finde, das sollten alle Bielefelder mal sehen.
So, mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne mal essen gehen.
Tja, wenn ich ehrlich bin, würde ich jetzt sagen, mein Mann.
Faire Antwort.
Also, ja, okay, gut. Ja, wir haben 2 kleine Kinder und dann hat man nicht so oft Gelegenheit.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeisterin wäre, dann würde ich?
Ja, als Bürgermeisterin wäre ich ja Chefin der Verwaltung, korrekt. Da hätte ich ja also viele, viele Mitarbeiter unter mir, Verwaltungsmitarbeiter. Und ich glaube, ich würde diesen Tag nutzen, um da mal einen Tour durch die verschiedenen Ämter zu machen und mal Hallo zu sagen und mal Danke zu sagen und mir anzuhören, was die machen und das kennenzulernen. Also besser kennenzulernen. Natürlich würde ich es schon kennen, aber noch besser.
Naja, und in einem Tag muss man auch gucken, was überhaupt zu machen ist, ne?
Genau, das denke ich. Ja, so Aktionismus, das Verfallen, irgendwelche schnellen Entscheidungen. Ich glaube, dafür reicht dann ein Tag, ist dann zu wenig, ne?
Das überlassen wir anderen Staatsoberhäuptern. Ja. Wenn wir jetzt einsteigen, wie bist du zu dem Thema Personalmanagement oder vielleicht auch genereller gesprochen Personal, HR gekommen?
Sozusagen von verschiedenen Richtungen. Also als Hochschulprofessorin zeichnet man sich ja sozusagen auch im Unterschied zu Professoren an der Universität dadurch aus, dass man schon in der Praxis gearbeitet hat, also dass man Berufserfahrung hat. Die habe ich eben auch. Ich habe 6 Jahre bei damals Intelligence gearbeitet, jetzt NTT Data, im Bereich Wissensmanagement und auch Schulungsmanagement und habe da eben, wie soll ich sagen, immer ganz stark erfahren oder es war ganz zentral für mich in der Arbeit, diesen Dreiklang aus Mensch, Technologie, Organisation, also sowas wie Wissensmanagement, Personalentwicklung, das passiert immer in diesem Dreiklang, sage ich mal. Das ist also eine ganz prägende berufliche Erfahrung. Und dann bin ich, wie gesagt, promovierte Wirtschaftssoziologin, habe also dann in diesem, also nach der Berufstätigkeit bin ich nochmal zurück in die Uni gewechselt und das will ich jetzt nicht ausführen, weil das würde zu weit für mein Promotionsthema, aber habe auf jeden Fall immer in diesem Kontext sozusagen ökonomische Theorie und Organisationstheorie sozusagen mich wissenschaftlich beschäftigt und sehe da einen ganz, ganz großen Nutzen von Wissenschaft, von Theorie für Praxis und andersrum. Also dieser Zusammenhang ist mir total wichtig und das wiederum hat mich an die Hochschule geführt, weil das in der Hochschule eben an erster Stelle steht. Das heißt ja Hochschule angewandter Wissenschaften und das angewandte Wissenschaft, das ist sozusagen...
Das passt zu dir.
Genau, das passt zu mir und das finde ich wichtig, diesen sozusagen wechselseitigen Mehrwert zu schaffen. Als Soziologin in einem Fachbereich Wirtschaft, denke ich, kann ich also auf meiner wissenschaftlichen Expertise und meinen beruflichen Erfahrungen Erfahrung in diesem Bereich Personalmanagement eben ja ziemlich grundlegend und umfassend Lehre machen und auch Forschung machen.
Genau. Das klingt so. Das fand ich damals auch immer schon, ist ja ewig her bei mir, aber man hat es immer gemerkt, wenn die Professoren oder die Dozierenden, wenn die schon mal irgendwie die Erfahrung aus der Wirtschaft hatten, das war dann immer, das waren immer spannendere Beispiele. Ich konnte es mir im Zweifel wahrscheinlich auch immer besser merken. Mhm. Von daher, das ist natürlich super. Kannst du, wahrscheinlich ist ein breites Feld, aber kannst du sagen, was sind so deine Forschungs- oder Lehrschwerpunkte?
Kann ich gut sagen. Also in der Lehre mache ich also erstmal Bachelor- und Master-Studiengänge. Das sind Betriebswirtschaftler, Wirtschaftspsychologen, aber auch Wirtschaftsinformatiker, also relativ breit. Ich mache Grundlagenthemen Personalmanagement, also das heißt bei uns operatives Personalmanagement, strategisches Personalmanagement, das unterscheiden wir einmal, dann aber auch Personalführung. Und dann mache ich eine ganze Reihe von Organisationsthemen, Prozessmanagement, Change Management, Organisationsdesign, genau solche Themen.
Klingt schon relativ breit aufgestellt. Ja. Cool. Du, zu den Trends. Was steht dies Jahr an? Und wir haben ja auch hier zusammen überlegt, natürlich ist ja der ganze Bereich Personal nach wie vor. Ich denke, da macht die Konjunktur nicht unbedingt einen Riesen, glaube ich persönlich, keine Riesenausnahme. Deswegen bleibt es unglaublich wichtig. Deswegen wollen wir mit dir da heute drüber sprechen. Das passt ja vor dem Hintergrund auch wirklich perfekt. Ich fange mal so platt an. Was sagst du? Was sind so die Trends dieses Jahr?
Ja, also das ist natürlich wirklich ein großes Feld und aber auch ein total spannendes Feld und ganz viele in Bewegung. Und was ich so wahrnehme, also in meinem beruflichen Kontext sozusagen habe ich ganz viel Kontakt in verschiedenste Unternehmen. Auch die Studierenden sind berufstätig und teilen sozusagen ihre Erfahrungen. Und ich sehe natürlich auch, was passiert in der Forschung, was ist da, sind da sozusagen Themen, auch was ja machen an sozusagen prognostizieren andere Player wie Deutsche Gesellschaft für Personal oder das Zukunftsinstitut oder Fraunhofer und solche. Und da kristallisiert sich schon so einzelne Themen raus, wie natürlich Fachkräftemangel ist ein großes, großes Thema. Ne? Dann natürlich KI ist ein Thema, wobei ich da schon feststelle, dass es so ein bisschen, so der große Hype sozusagen so ein bisschen abklingt und so ein bisschen realistischer drauf geguckt wird und ein bisschen pragmatischer vielleicht auch. Dann, ja, wie soll ich sagen, diese ganz grundlegende Veränderung oder Auseinandersetzung damit, welche Rolle und welche Position hat denn eigentlich HR im Unternehmen? Ich denke, dass da sozusagen die strategische Bedeutung von Personalmanagement immer stärker in den Vordergrund rückt, dass es immer deutlicher wird, wie wichtig das ist, das einmal sozusagen ins ganze Unternehmen kommuniziert und gelebt, aber auch für HR selbst sozusagen so ein Wandel des Selbstverständnisses, des eigenen Auftretens, auch der Kompetenzen, die erforderlich sind, die mitgemacht werden. Mhm.
Das sind im Sinne von, die werden relevanter in Summe und verdienen, also wenn sie es nicht eh schon haben, verdienen sozusagen noch größere Aufmerksamkeit, ja, genau. Und Bedeutung, sagst du? Mhm.
Genau, und das hat sozusagen verschiedene Treiber. Also einmal kann man sagen, oder kann man sehen, dass die Welt, was Konjunktur angesprochen, in der wir sozusagen gegenwärtig leben, mit den verschiedenen Krisenpolen, den demografischen Wandel und so weiter, den ganz, spricht ja von VUCA oder von Barney, diese Abkürzungen sind gleich ganz geläufig.
Wie heißt also, das zweite?
Barney.
Ich habe schon nie gehört.
Nein.
Ich glaube, VUCA, und das hat man in diesem Podcast schon ein paar Mal, aber.
Barney ist Barney? Das Neue, genau.
Erzähl mal.
Gucken, ob ich es zusammenkriege. brittle, anxious, nonlinear und incomprehensible. Also, genau, auch sozusagen ein Versuch, sozusagen die Gegenwart zu beschreiben und was die Welt aussehen. Also als brüchig und Menschen sind ängstlich und haben nonlineare Zusammenhänge. Mhm. Es ist schwer verständlich, sozusagen schwer begreifbar. Na, auf jeden Fall in dieser Welt ist ja Personalmanagement sozusagen in ganz verschiedenen Zusammenhängen, denke ich, besonders gefordert. Einerseits sagen mit der strategischen Personalplanung nach vorne. Es reicht nicht sozusagen in kurz- oder mittelfristig zu reagieren. Man muss eigentlich sehr vorausschauend, sozusagen sehr weitsichtig Personalplanung betreiben. Fängt bei technologischem Wandel an und dann sozusagen diese grundlegende Veränderungsfähigkeit der Organisation, das zu begleiten und sozusagen als ganz aktiver Akteur von Change Management quasi aufzutreten, das verändert, denke ich, ganz grundlegend die Rolle von HR. Ne? Mhm. Also es wird also eigentlich zu einem Treiber oder Begleiter von organisationaler Veränderung quasi, ne? Und das mitzunehmen und die gesamte Organisation, aber dann auch alle einzelnen MitarbeiterInnen sozusagen sehr empathisch quasi zu verstehen, sehr individuell, zum Beispiel Karriereentwicklung, Personalentwicklung, mhm. Talentmanagement, alles erfordert sozusagen sehr individuelle Zugänge. Und da muss sozusagen HR auf allen Ebenen sehr professionell agieren und hat aber auch sagen diese strategische Bedeutung für den Unternehmenserfolg. Das ist das eine. Noch eine Sache. Nee. Und gleichzeitig, das ist nämlich der andere Treiber dafür, kann durch die immer mehr verfügbaren Daten HR auch immer besser kenntlich machen, zeigen, was sozusagen, was bewirkt werden kann. Also die Darstellung über Kennzahlen aus oder Indikatoren, das wird immer besser möglich. Und deswegen denke ich, kann HR auch seine strategische Bedeutung sozusagen besser sichtbar machen, zunehmend besser sichtbar machen. Mhm. Bleibt immer noch sehr schwierig, aber es geht zumindest besser noch als vor einigen Jahren.
Ja, zum Beispiel sowas wie die Zeit, die gebraucht wird, um jemanden einzustellen. Das höre ich immer mal wieder als so eine Kennzahl, die wichtig ist und die man, also glaube ich, auch inzwischen besser tracken und deswegen auch besser darstellen kann. Und das andere war tatsächlich keine Frage, aber ich finde, du hast gerade so schön dargestellt. Das eine ist sozusagen dieser HR bleibt immer menschenbezogen. Natürlich ist im Namen schon mit drin, zumindest in der englischen Variante vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Das heißt, bleibt individuell und gleichzeitig ist so das Themenspektrum ja unglaublich groß geworden. Ne? Wenn man mal guckt, wo das Thema herkommt, wie, ich will nicht sagen wie klein oder so, aber ne, wenn man heute, ich will jetzt die Themen auch nicht groß verwenden, aber so ne, auf einmal ist Diversity oder man hängt plötzlich noch im Thema Nachhaltigkeit irgendwie mit drin und so weiter. Ne? Also das hat sich ja unglaublich entwickelt. Ne? Ja. Oder Markenbildung und so. Ne? Also es ist ja, weiß nicht, ob das vor 10 Jahren alles schon bei HR mit drin war. Ne? Nee. Deswegen, das ist ja eine ganz spannende Entwicklung in dem Bereich. Ne?
Genau. In den Lehrbüchern oder vielleicht auch anderswo sozusagen steht da oben drüber dann meistens so die Überschrift vom Verwalter zum strategischen Partner. Und das trifft es, finde ich, ganz gut. Also HR hat natürlich immer noch einen großen administrativen Teil und der muss auch hochprofessionell laufen. Es bleibt ein wichtiger Kern. Aber dieser strategische Teil, der ist eben zunehmend wichtig. Obwohl ich auch sagen möchte, dass HR ganz unterschiedlich sein kann. Und das finde ich auch immer wieder faszinierend, sozusagen an meinem Feld. Mhm. Also einmal die Bandbreite quasi der Handlungsfelder oder Aufgaben sozusagen, die HR hat, aber auch die Bandbreite der Ausprägungsformen in den Unternehmen. Mhm. Von, sag ich mal, klein und eher verwaltungsorientiert zu sehr strategisch aufgestellt, sehr ja auch eingebunden in die Unternehmensführung auf oberster Ebene. Also die Spannbreite ist sehr groß und das ist auch legitim, finde ich. Also das muss man auch immer wieder sehen, dass es nicht sozusagen dieses super agile, strategische ist, nicht das notwendige Zielbild für alle Unternehmen sozusagen, ne? Mhm. Sondern da gibt's alle Varianten auch dazwischen.
Was würdest du sagen? Was sind so die, kann man sagen, 2, 3 Top-Themen, wo sich gerade viele mit beschäftigen? Mhm. Kann man welche rauspicken?
Ja, also was ich sehr präsent erlebe im Moment, sind die neuen Berichtspflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Stichwort CSRD oder ESRS, also die von der EU vorgegebenen Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und das sind einfach also super viele Standards, die sozusagen jetzt im ersten Schritt große Unternehmen, aber schon übernächstes Jahr sozusagen auch kleine und mittlere Unternehmen berichten müssen. Das ist erstmal eine Herausforderung, also eine riesige Herausforderung für die Unternehmen, das sozusagen zu leisten, dem nachzukommen. Die größeren haben da, glaube ich, schon etwas mehr Erfahrung sozusagen in dieser Berichterstellung, mittlere und kleinere noch nicht. Und da erlebe ich gerade eine große Herausforderung. Ist jetzt nicht auf den ersten Blick ein Thema, was nur bei HR liegt, aber HR ist immer mit drin, weil eben eine ganze Reihe von Standards eben auch die ja eigene Mitarbeiter betrifft, also diesen Bereich Soziales, Arbeitsbedingungen, Gleichberechtigung und so weiter. Und durch diese, also muss ich einmal kurz ausholen, diese Berichtspflicht sieht vor, dass man sozusagen nach dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit berichtet. Und das heißt, es muss immer dargestellt werden, welche Auswirkungen sozusagen das Agieren des Unternehmens einmal nach außen hat, also Umweltverschmutzung und so weiter, aber eben auch nach innen, also wie die Aktivitäten auch nach innen wirken. Man spricht von der Outside-In-Perspektive, genau. Das heißt, es muss sozusagen bei allem, was getan wird, auch immer geguckt werden, wie wirkt das zum Beispiel auf unsere eigenen MitarbeiterInnen. Und das führt dazu,
das gehört alles zu der Berichterstattung dazu.
Das gehört alles mit dazu, genau. Und das macht es, das ist deshalb ein sehr, sehr umfassender Prozess, sehr, sehr aufwendig, das zu bewerten jeweils. Und im Idealfall sieht es sozusagen vor, dass man auch alle Stakeholder quasi, also von den eigenen Mitarbeitern, die verschiedenen Mitarbeitergruppen, aber auch alle Stakeholder sozusagen, die nah dran sind, alle auch in diesen Bewertungsprozess mit einbezieht. Mhm. Und das kann man sich vorstellen, dass das wirklich auch organisatorisch eine Riesenherausforderung ist. Und ich denke, da ist HR oft in der Rolle sozusagen erstmal das zu organisieren, aber auch in der Moderationsrolle. Mhm. Dann auch in so einer Situation, dass ja in vielen Unternehmen unglaublich viel Engagement läuft Richtung Diversity, Richtung Gleichstellung und so weiter. Und mein Eindruck ist, dass in manchen Unternehmen so ein bisschen der Punkt ist, ja, wir werden diese Initiativen jetzt, die ja oft Jahre eben auf sozusagen schon, also auf jahrelange Arbeit fußen, dass die so ein bisschen überrollt werden. Weil
dadurch, dass das Pflicht ist sozusagen,
genau, dadurch,
wir müssen das gerade erst machen, ist eigentlich gar nicht wichtiger.
Genau, wir müssen jetzt diesen Bericht schreiben und dann ist eben die doppelte Wesentlichkeit von Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltverschmutzung und so weiter einfacher darzustellen als die doppelte Wesentlichkeit von zum Beispiel Diversity-Maßnahmen. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Moment, wo HR aufpasst sozusagen, da nicht ja Errungenschaften, die in den letzten Jahren sozusagen geleistet wurden, wieder sozusagen weniger sichtbar werden zu lassen, sondern muss ganz aktiv gerade dafür sorgen, dass das sichtbar bleibt. Ne?
Ja, Diversity als zweites Thema, ne?
Ja.
Also sehe ich definitiv auch. Gehört das für dich auch mit rein, sozusagen jetzt der, ich nenne es Verlust vieler Babyboomer, die rausgehen? Das ist auch wahrscheinlich, ne? Weil das ist ja, wir sind mittendrin wahrscheinlich schon in diesem Prozess, ne?
Also Diversity, da unterscheidet man ja sozusagen typisch die verschiedenen Diversitätsdimensionen, also Geschlecht und Kultur, aber eben auch Alter, was du jetzt gerade angesprochen hast. Das sieht man auch sozusagen, aber jetzt nicht nur als ganz aktuellen Trend, sondern schon länger, dass sozusagen auch diese verschiedenen Dimensionen in der Breite immer relevanter werden, dass sozusagen dieser einseitige Fokus auf Geschlechterdiversität abnimmt, dass andere Diversitätsdimensionen auch relevanter werden und zum Beispiel eben auch die Alters- und Generationendiversität, genau aus dem Grund, den du gesagt hast, also demografischer Wandel ist ein Grund, auch technologische Entwicklung, Fachkräftemangel, da kommt ja sozusagen einiges zusammen. Also wir haben eine deutlich ältere Belegschaft, wir wollen die aber auch lange halten im Unternehmen, weil wir brauchen diese Arbeitskräfte,
da, ne?
Genau. Wir müssen ja die verschiedenen Generationen oder Altersgruppen sozusagen müssen sinnvoll und produktiv und gut zusammenarbeiten, gerade auch um diese Übergaben sozusagen hinzukriegen. Also das ist eine riesige Herausforderung. Was ich da sozusagen im Gespräch mit Unternehmensvertreterinnen so mitgekriegt habe, ist, dass auch immer stärker in den Vordergrund rückt, ja, diese also lebensphasenorientierte Personalmanagement sowieso, sage ich mal, aber diese Lebensphase der Generation oder die, wo die Kinder sind aus dem Haus oder erwachsen, auf jeden Fall nicht mehr akut Betreuungsnot quasi, aber die Eltern sind pflegebedürftig, werden krank und aufgrund sozusagen ja der veränderten Lebensplanung sozusagen überschneiden sich diese Phasen auch oder rücken immer näher zusammen. Also die Kinder sind gerade erstmal aus der Schule, da sind die Eltern schon krank und das stellt eine ganz große Belastung dar und diese Lebensphase zum Beispiel auch stärker in den Blick zu nehmen, Angebote zu schaffen, da zu unterstützen, das ist, glaube ich, etwas, wo Unternehmen sich zukünftig noch profilieren können, sozusagen, wenn sie da kluge Angebote schaffen für ihre Mitarbeiter.
Ja, das klingt absolut valide. Für mich schließt sich da auch gerade ein bisschen der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass du dich auch schon mit Wissensmanagement beschäftigt hast. Mhm. Ne? Für mich ist das nämlich ein Thema ja auch, ne? Wenn es jetzt darum geht, da gehen wirklich, sagen wir so, altgediente Wissensträger, verlassen jetzt nach und nach das Unternehmen. So, wie schaffe ich es, dass dieses Wissen da bleibt, übertragen wird oder ne, dokumentiert wird, was auch immer. Das ist für mich, wenn ich ein größeres Unternehmen hätte, wahrscheinlich ein total großer Punkt. Ne? Wie schaffe ich das, dass die nicht einfach, dass dieses Wissen jetzt nach und nach weg ist?
Ja.
Klar, die haben die Leute angeleitet und so, ist ja auch nicht alles mit dem Fingerschnips weg. Aber manche Sachen brauchen ja auch einfach echt lange, je nachdem, in welchem Bereich wir jetzt gerade sprechen, dass neue Mitarbeiter, Mitarbeitende das Wissen dann wirklich auch drin haben. Mhm. Ne? So, und deswegen, das sehe ich dann auch so stark mit drin. Ne?
Also in meinem Verständnis ist Personalmanagement ganz, soll ich sagen, Personal und Wissensmanagement sind ganz stark sozusagen, liegen die übereinander. Ist ganz viel, also wenn es um die Gestaltung von Schnittstellen geht und auch die, was ich anfangs gesagt habe, dieser Einklang von Organisation, Mensch und Technologie. HR ist da in der Rolle sozusagen, diesen Dreiklang sozusagen zu gestalten.
Mhm.
Und also bei dieser Sicherung sozusagen von Wissen oder den der Kommunikation, der Verbreitung, Teilung sozusagen von Wissen, das muss natürlich auch auf entsprechenden technologischen Infrastruktur sozusagen dann aufbauen, ne? Oder das unbedingt nutzen. Und da dann auch, finde ich auch ganz interessant, dann immer dieser Vorbehalt, ja gerade ältere Menschen sind nicht so technologieaffin. Da würde ich auch mal sagen, Vorsicht mit so pauschalen Zuweisungen, weil man auch sehen kann, auch die Jungen sind oft überfordert mit dieser pauschalen Zuweisung. Naja, ihr seid ja Digital Natives, ihr könnt das schon alles. Ne? Also das trifft nämlich auch ganz oft gar nicht in dem Maße zu, sondern sozusagen die Entwicklung von Technologiekompetenz ist eigentlich dann für alle Altersschichten oft wichtig. Ne? Und gerade der Austausch und offene Umgang damit. Ne?
Ich habe das gerade letztens auch, ich kriege die Schule gerade nicht mehr zusammen, aber zu dem Letzten, was du gesagt hast, dass diese Zuschreibung an die jüngere Generation, dass sie gar nicht so zutrifft. Nee, ne?
Genau.
Für die Ältere kenne ich jetzt keinen, aber wahrscheinlich ist es genau so. Ne?
Ja.
Beides ist viel zu pauschal.
Ja.
Ne? Ja, sehr spannend. Wir hätten noch Zeit für einen weiteren Trend, wenn du sagst, ohne den sollten wir diese Folge hier nicht beschließen.
Mhm. Dann würde ich gerne noch über Führung sprechen,
Gut.
weil das auch vielleicht nochmal so eine Klammer bildet um alle Themen. Weil, also wir hatten gesprochen über diese Rolle Change und Transformation, die HR übernimmt, über Diversität, über die Social Sustainability und Diversity. Und für mich sind da, oder so in meiner Wahrnehmung, aber nicht nur meine, auch in der Forschung und so weiter, sind Führungskräfte da eben eine ganz, ganz zentrale, spielen eine ganz zentrale Rolle. Und wie Führung sich verändert und verändern muss sozusagen, um diese Transformation und diesen, ja, diesen Herausforderungen sozusagen gerecht zu werden. Und da ist meine Wahrnehmung, dass in den Unternehmen wirklich eine Diskrepanz sozusagen ist zwischen, wir wissen, dass das wichtig ist und dass sich das verändern muss und dass wir sowas wie New Leadership sozusagen brauchen und aber eigentlich der gelebten Realität, wo Führungskräfte unter ganz starken Druck sozusagen des operativen Tagesgeschäfts stehen und eigentlich, also da sozusagen, ja, nämlich eine starke Diskrepanz war. Und bin ich gespannt sozusagen, ob in 2025 und zukünftig sozusagen stärker mehr diese Annäherung gelingt sozusagen an, weil die Einsicht ist da. Aber wie gelingt der Weg dahin sozusagen?
Kennst du schon Ansätze? Weil ich finde das total schwierig, ne? Weil das ist ja auch wieder so super individuell. Ne?
Ist das, also, das stimmt.
Kannst ja auch nicht sagen, wir machen jetzt pauschal den Führungsstil. Da schicken wir alle einmal zu einer Schulung und dann haben wir es doch.
Ja, also ich habe tatsächlich ein ganz konkretes Beispiel vor Augen, wo es um Führung auf dem Shopfloor geht. Das ist also nochmal sozusagen auch ein spezieller Fall. Aber da ist eigentlich der Ansatz, dass es nur funktionieren kann, wenn man mit den Führungskräften selbst in einem sehr, sag ich mal, partizipativen Ansatz erarbeitet, was ist denn unser Führungsverständnis und wie können wir es tatsächlich praktizieren? Und dann stellt man fest sozusagen, okay, flache Hierarchien ist ja immer schön, mal kurze Kommunikationswege, aber bedeutet auch gerade in der Produktion richtig große Führungsspannen, sehr viele Mitarbeiter darunter. Und so ganz einfache, praktische Sachen wie, ich möchte jeden neuen Mitarbeiter mit einem persönlichen Gespräch begrüßen oder ich möchte mit jedem Mitarbeiter ein Jahresgespräch führen, wird dann auf das einmal ein riesiges dann, ne? Problem. Dann wird man nicht den ganzen, das ganze Jahr über sozusagen diese Gespräche.
Dann geht's wieder los.
Genau, und dann geht's wieder los. Aber das sozusagen zu realisieren und dann darüber zu sprechen und zu überlegen, wie können wir denn anders oder was sind Möglichkeiten sozusagen, das muss man mit den Führungskräften selbst erarbeiten. Also ich glaube, das ist der Schlüssel, so ein partizipativer Ansatz. Und dann bin ich ein großer Verfechterin sozusagen von auf die kleinen Dinge gucken. Also es geschieht im Kleinen. Führung geschieht im Kleinen. Es müssen nicht große Kampagnen sein. Es müssen auch nicht die großen Wörter sein oder die schönen Buzzwords sozusagen, sondern das ganz Alltägliche. Ich denke, der ganz große Faktor ist Zeit. Also Führungskräften Zeit einzuräumen, um Führungsaufgaben wahrzunehmen und sie sozusagen aus dem Operativen so ein bisschen rauszunehmen. Ne?
Ja.
Das wäre so mein
Ja, das Letzte, also ich bin jetzt fast 20 Jahre im Berufsleben und das verwundert mich ehrlich gesagt nach wie vor, dass Mitarbeiter, die, ich meine, meistens durch besonders gute Leistung oder so auffallen und dann bekommen die eine Führungsrolle on top, als Belohnung sozusagen. Ja, guck mal, du darfst das machen, aber du machst das einfach weiter, was du vorher gemacht hast. Mhm. Ist jetzt auch wieder zu pauschal. Natürlich kriegen einige Unternehmen es auch gut hin. Aber wir haben wirklich auch viel mit Unternehmen zu tun und das ist auf keinen Fall ein gelöstes Thema.
Ja, genau. Ne? Und dann denke ich, da kommt aber auch Druck sozusagen in die Unternehmen, weil sie feststellen, okay, gerade die nachfolgenden Generationen sagen auch einfach, nee, unter diesen Umständen mache ich es nicht. Ich will einen anderen Karriereweg einschlagen und sozusagen einfach das als Zusatzbelastung sozusagen obendrauf. So, das mache ich nicht. Wenn, dann Führung, dann anders. Ne? Also da kommt, glaube ich, auch von der Seite Druck und auch einfach, ja, diese Themen, die wir eben hatten, funktionieren nicht ohne Führung. Also Wandel wird ganz stark über Führungskräfte getragen. Kultur, wenn wir wirklich eine Veränderungskultur wollen, das müssen Führungskräfte vorleben. Aber wenn die dafür keine Gelegenheit haben sozusagen oder kurz vorm Burnout stehen, dann kann das nicht gut klappen. Ne?
Ja, genau. Gut, ich hatte zwar eben schon gesagt, Frage wäre noch für einen Trend, aber jetzt kommt mir gerade der Punkt künstliche Intelligenz. Ich glaube, ganz am Anfang hatten wir es einmal kurz gestriffen. Was würdest du da sagen? Das gehört doch sicherlich auch noch irgendwie zu den Trends für dieses Jahr, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also KI und, sag ich mal, alles, was dazugehört, maschinelles Lernen, Large Language Models und so weiter, ist natürlich ein riesiges Thema, auch für HR. Obwohl, und das hatte ich, glaube ich, schon gesagt, so ein bisschen der Hype sozusagen rausgeht und eher so eine pragmatische
Sicht. Nicht ganz meine Wahrnehmung,
Sicht,
aber...
Ja, genau.
So, okay.
Du siehst noch den Hype, oder?
Ja, aber ich bin ja nicht so im HR drin wie du, ne?
Ja,
deswegen.
Genau, also ich glaube, im HR ist einerseits sozusagen werden jetzt die tatsächlichen Anwendungsfälle sozusagen klarer. Also wo kann man tatsächlich sinnvoll Tools einsetzen zur weiteren Automatisierung von Prozessen? Und da gibt's noch großes Potenzial, sage ich mal, in HR. Es wird aber auch werden auch Grenzen klar. Ne? Also wollen Mitarbeiter, wie umfänglich wollen die mit Chatbots kommunizieren oder im Recruiting? Und so weiter.
Oder dürfen es auch.
Also, dürfen es auch, genau. Und das ist mit dürfen ist auch ein gutes Stichpunkt, nämlich die neue europäische Verordnung der EU AI Act klassifiziert gerade KI-Anwendungen im Bereich Human Resources als Hochrisikoanwendungen und legt da sozusagen eine ganze umfangreiche Anforderungen sozusagen drauf, was Unternehmen leisten müssen, die solche Systeme einsetzen. Das geht von Schulungen für alle Mitarbeiter, die müssen entsprechend geschult werden. Das geht von Dokumentationspflichten, Daten müssen aufgehoben werden, müssen Experten da sein, die sozusagen menschlich drauf gucken, verstehen, was der Algorithmus macht und das beurteilen können und jederzeit sozusagen betreuen können. Also das sind schon enorme Anforderungen, sicherlich einerseits sehr sinnvoll, andererseits immer auch, okay, gerade wird da auch viel erst entwickelt und werden so erste Versuche auch gemacht. Also das ist sicherlich jetzt auch nochmal so ein Zeitpunkt, wo viele Unternehmen erstmal gucken, sich orientieren müssen, was kann ich denn in so einer Situation eigentlich noch einsetzen, was möchte ich vielleicht auch nochmal ein bisschen abwarten, wo kommen sozusagen, wo etablieren sich Anbieter und Tools, die man dann gut einsetzen kann.
Ja, auf der einen Seite finde ich natürlich auch Wahnsinn, was sich in dem Bereich tut. Man redet ja viel zu schnell immer nur in Anführungsstrichen über ChatGPT, aber es gibt ja unglaublich viele Tools, Automatisierungsmöglichkeiten und so weiter. Und manchmal denke ich mir schon, entscheidet eigentlich nur irgendwie ein sehr kleiner Prozentteil der Weltbevölkerung gerade, was ganz vielen Menschen zur Verfügung steht, mit allen Vor- und Nachteilen. Ne? Deswegen finde ich es erstmal gut, ohne jetzt die Details groß zu kennen, aber finde ich es erstmal gut, dass es sich überhaupt damit beschäftigt wird und so, also sozusagen eine Unterstützung für Unternehmen dann hoffentlich da ist. Auf der anderen Seite dachte ich bei deinen Ausführungen gerade, okay, dann haben wir jetzt neben der Nachhaltigkeitsberichterstattung, haben wir dann das nächste Thema, wo man auch wieder, also ist ja nicht nur Schlechtes dran, das ist, hat ja alles seinen Sinn, ne? Aber denk mal, okay, jetzt kommt dann das nächste große Ding der Berichterstattung noch wieder dazu, ne?
Genau, also dieser AI-Act, der hat über 800 Seiten. Ich muss zugeben, also da bin ich auch noch nicht durch sozusagen, sondern ich habe mir die Summaries sozusagen angeguckt und also das ist schon eine Hausnummer, ne? Und das ESRS-Reporting, das sind auch also hunderte von Standards, die da bedient werden müssen. Also das sind schon wirklich große Brocken, die da sozusagen auf HR und auch in die Unternehmen insgesamt zukommen. Ja.
Okay. Gut, du, schön, dass wir darüber auch noch gesprochen haben. Unglaublich viel Breite in diesem Thema, unglaublich viele Themen, die wir jetzt gerade gestriffen haben. Jedes hätte ja eine eigene Folge im Summe verdient gehabt. Zu einigen Themen haben wir es auch schon. Wenn du jetzt als Hörerinnen und Hörer nochmal zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung was nachhören möchtest, dazu haben wir im Laufe des letzten Jahres 2024 schon einige Folgen gemacht. Da lohnt sich bestimmt auch nochmal da reinzuschauen. Dann möchte ich noch einen Hinweis aussprechen. Haben uns ja heute auch viel mit den Herausforderungen im HR beschäftigt und es wird auch in diesem Jahr wahrscheinlich wieder April roundabout 2025 die People Company Werkstatt geben von der Wirtschaftsförderung. Nähere Informationen definitiv auch in diesem Podcast, aber auch über alle anderen Kanäle der Wege oder das kommt aus Bielefeld. So, die Folge schließen wollen wir natürlich wie üblich mit den drei Fragen zum Abschluss. Und zwar, mein Lieblingsrestaurant oder Café?
Zurzeit auf jeden Fall das Olds in der Anstraße. Das ist sehr, sehr schön. Gutes Essen.
Okay.
Und gute Drinks.
Mein Lieblingsort in Bielefeld?
Da gibt's natürlich ganz viele, aber was ich wirklich sehr gerne mag, ist die Bultkamm-Meile in Schildische, der Grünzug da.
Und mein liebstes Ausflugsziel in der Region?
Gibt's natürlich auch viele, aber wo wir jetzt zuletzt waren mit den Kindern, was uns sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Adlerwarte in Detmold, Adlerwarte Berlebeck. Da war ich vorher noch nie und habe wirklich gedacht, wow, das ist richtig cool, sehr, sehr nett.
Ja, sehr schön. Du, damit sage ich danke für eine tolle Folge. Danke dir für das ganze Wissen, was du geteilt hast und im Sinne von diesem Jahr alles Gute für 2025 für dich.
Dankeschön, gleichfalls.